Guten Morgen, Schleswig-Holstein. Bevor wir loslegen, hier unsere gute Nachricht. Und die kommt heute von unserer Insel Föhr. 50 Kilometer Tiefbau kommen auf die Stadt Wiek zu. Auf Olzum noch einmal 6,7 Kilometer Grabe- und Verlegearbeiten. Wofür das alles? Für schnelles Internet und Glasfasernetz auf der Insel. Im Bauausschuss der Stadt Wiek haben die Verantwortlichen der Telekom ihre Pläne vorgestellt. Losgehen soll es am 16. Oktober. Im Winter sollen die Bauarbeiten fertig sein. 4.585 potenzielle Glasfaseranschlüsse gibt es dann in Wiek. Und auch andere Anbieter von Daten- und Telefonnetzen neben der Telekom können über das neue Netz zum Zuge kommen. Und auch der alte WLAN-Router kann mit der neuen Glasfaser genutzt werden. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag, den 5. September. Ich bin Tilman Wrede und habe unter anderem diese Themen für euch mitgebracht. Verdammt, ich werde mein unsaniertes Haus nicht mehr los. Und Trampen vs. ÖPNV in Schleswig-Holstein, der Wettstreit der Reporter. Außerdem Kanzler Olaf Scholz posiert nach Joggingunfall mit Augenklappe. Aber nun kommen wir erstmal zu unserem Schwerpunkt.
Heute im Fokus.
Der Sohn von Leila aus Tschetschenien sollte für Russland in den Ukraine-Krieg ziehen. Der Einberufungsbefehl ist schon angekommen und ihr zweiter Sohn hätte wohl demnächst auch einen bekommen. Um das zu verhindern, floh Leila mit ihren Kindern über Polen nach Deutschland. Nun leben sie in Ostholstein. Dass die Familie eine wirkliche Chance darauf hat, den Krieg zu entkommen, verdankt sie dem Kirchenkreis Ostholstein. Meine Kollegin Claudia Resthöft hat sich mit dem Flüchtlingsbeauftragten des Kreises getroffen. Claudia, wie hilft der Kirchenkreis der Familie?
Der Kirchenkreis Ostholstein hat der Familie in mehrfacher Hinsicht geholfen, indem sie ihnen das Kirchenasyl gewährt haben. Sie haben ihnen einmal natürlich die Unterkunft, diese sichere Unterkunft zur Verfügung gestellt. Aber sie haben sich auch um sie gekümmert. Sie mussten ihnen Lebensmittel, Drogerieartikel, Kleidung besorgen, da die Familie ja selber nicht einkaufen gehen durfte, da sie das Kirchengelände nicht verlassen durfte. Der zweite Aspekt ist, dass sie sich auch menschlich um sie gekümmert haben. Sie waren für sie da, sie haben sie umsorgt, Zeit mit ihnen verbracht, Tee mit ihnen getrunken, auch ein bisschen menschliche Nähe hergestellt. Denn diese Familie war gut 8 Wochen nur auf sich gestellt in diesem Kirchengebäude und brauchte eben auch Aufmerksamkeit.
Genannt werden möchte diese Gemeinde nicht. Zu groß ist die Sorge vor Anfeindungen und davor, dass manche Mitmenschen diese Tat der Nächstenliebe nicht verstehen. Doch es herrschen auch strenge Regeln zur Gewährung des Kirchenasyls. Meine Kollegin weiß welche.
Zum einen müssen innerhalb von wenigen Tagen die Flüchtlinge angemeldet werden beim Bundesministerium. Es muss also angezeigt werden, dass die jetzt ins Kirchenasyl aufgenommen wurden. Es muss eine Erklärung des Kirchengemeinderates vorliegen, dass sie die Verantwortung für diese Person übernimmt und sich um sie kümmert und alles organisiert. Und es muss ein Härtefalldossier eingereicht werden, in dem genau erklärt wird, weshalb es für diese Person jetzt unzumutbar ist, während des Asylverfahrens in das Land zurückzukehren, über das sie in die EU eingereist ist. Und da reicht es denn nicht, zu sagen, die Haftbedingungen in Polen sind sehr schwer, sondern man muss für jeden Fall einzeln darlegen, weshalb es unzumutbar ist, während des Asylverfahrens in dieses Land zurückzukehren.
Finanziert wird das Kirchenasyl durch Spenden. Denn sofort mit Eintritt in den kirchlichen Schutz werden jegliche staatlichen Leistungen eingestellt und es gibt keine finanzielle Unterstützung mehr und auch keine Krankenversicherung. Oft unterstützen sich Kirchengemeinden gegenseitig. Rund 8 Wochen lang dauerte das Kirchenasyl von Leila und ihren Söhnen. Inzwischen sind sie zurück in der Landesflüchtlingsunterkunft in Bostedt und hat endlich Bescheid, dass das nationale Asylverfahren greife. Danke an Claudia Resthöf aus Ostholstein. Und nun kommen wir zu unserer Klimanachricht.
Das Klima-Update aus SH.
Der Immobilienboom ist passé. Wegen höherer Darlehenszinsen können sich weniger Familien ein Haus leisten. Und dann wird an diesem Freitag auch noch das Gebäudeenergiegesetz beschlossen und aus Brüssel droht ein Sanierungszwang. Alte Immobilien haben teils dramatisch an Wert verloren und werden zu Ladenhütern. Und das vor allem in Flächenländern wie Schleswig-Holstein. Die Lage am Immobilienmarkt sei laut Hans-Reinhold Horst, Vorsitzender von Haus und Grund Niedersachsen, ziemlich mies. Horst sagt, dass unsanierte Häuser im Schnitt schon um bis zu 20% eingebrochen seien, seitdem Robert Habeck mit dem Heizungsgesetz um die Ecke gekommen ist. Immobilienbesitzer auf dem Land verlieren häufig besonders viel. Dort ist auch die Eigentümerquote besonders hoch. Und in nicht ganz so reichen Regionen sind die Häuser oft älter und den Besitzern fehle Geld für teure Modernisierungen. Und ein Faktor, der potenzielle Käufer abschreckt, wie eine zweite ImmoScout24-Erhebung offenbart. Darin heißt es, aus Sorge, hohe Investitionskosten zur Erfüllung von Klimaschutzauflagen nicht aufbringen zu können, sieht fast jeder Vierte vom Eigentumserwerb ab. Ein weiterer landspezifischer Nachteil: Wärmenetze gibt es hier nicht viele, denn je dünner die Besiedlung, je unlukrativer wird der Netzausbau für die Betreiber. Kommt kein neues Wärmenetz, sitzt der Eigentümer in der Klemme. Denn der Staat fördert den Heizungstausch zwar mit 30-70%, der Rest muss allerdings selbst investiert werden. Doch es sieht nicht alles schlecht aus für Hausbesitzer. Die goldenen Zeiten seien zwar vorbei, Maklerin Sabine Knabe-Fieler aus dem niedersächsischen Melle findet das aber okay. Es sei bitter nötig gewesen, weil durch den Boom in den vergangenen Jahren die Preise so stark angestiegen sind. Also bloß keine Schnappatmung, wenn am Freitag das Heizungsgesetz kommt. So könnte man die Maklerin interpretieren, denn sie meint, eine Immobilie zu besitzen hat etwas mit Stolz zu tun, auch mit Verzicht und mit Eigenleistung. Das muss man sich wieder bewusst machen. Was noch in Schleswig-Holstein wichtig ist, darauf schauen wir jetzt.
Weitere News aus Schleswig-Holstein.
Mitten in Klein-Offenseet bei Elmshorn blüht der Hanf. Allerdings nicht illegal. Der Landwirt Björn Bonhoff baut hier Nutzhanf an. Zum Rauchen ist es aber nicht gedacht, sondern für etwas ganz anderes. Der Duft auf dem Acker ist unverkennbar, doch high wird hier niemand. Das THC-Gehalt liege nur bei 0,2%. Wer hier high werden will, muss schon das halbe Feld rauchen, meint Björn Bonhoff. Er plant damit Salatöl. Viele Landwirte überlegen, was sie zukünftig anbauen können. Getreide lohne sich kaum noch. Das wird leider aus dem Ausland billiger importiert, erzählt er. Auch Mais sei nicht mehr so gern gesehen. Er macht nun Öl, und zwar aus Raps, Sonnenblumen und eben Hanf. Zu Hanf sagt er, die Pflanze ist enorm vielseitig und dabei gleichzeitig sehr gut anzubauen. Sie braucht keine Pflanzenschutzmittel und schützt den Boden gut vorm Austrocknen. Der Nutzhanf wachse wie Unkraut, komme mit Trockenheit und Nässe gleichermaßen gut klar. Dünger sei auch kaum vonnöten und die Pflanze habe einen hohen Vorfruchtwert. Das bedeutet, dass die Pflanze aus dem Vorjahr den Boden für das folgende Jahr gut vorbereitet. Das Beste sei, dass Bonhoff die Pflanze einmal anbaut und zweimal nutzen kann. Denn zum einen presst er aus den Blüten ein hochwertiges Öl, zum anderen kann die Restpflanze als alternativer Dämmstoff für Häuser genutzt werden. Er hofft, nach der ersten Saison gut 1000 Liter Hanföl produzieren zu können. Zukaufen wolle er nicht, er setzt auf Saisonalität. Wenn alle ist, dann ist alle, sagt er. Trampen vs. ÖPNV durch den Norden Schleswig-Holsteins. Was geht schneller? Meine Kollegin Marie Glö hat Bus und Bahn genommen. Und meine Kollegen Kai Müller und Michael Staud starteten mit ausgestreckten Daumen in Flensburg. Die Route: Flensburg, Schleswig, Husum und zurück nach Flensburg. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, so viel kann ich verraten. Das Ergebnis seht ihr im Video auf saz.de und hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack.
Ja, wir sind in Flensburg gestartet. Sehr, 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 sehr schleppend. Haben anderthalb Stunden gestanden, bevor der erste Autofahrer anhielt. Ein Seemann aus dem Allgäu, man mag es kaum glauben, aber so war es wirklich.
Das war Kai Müller aus der SH-Redaktion. Mein Kollege Christian Einfeld hat sich umgeschaut und auf die Suche nach den höchsten Wolkenkratzern in Schleswig-Holstein gemacht. Sie schießen zwar nicht in die Höhe wie in New York oder Dubai, können sich aber dennoch sehen lassen. Platz 5 führt nicht nur die Liste der größten Bauwerke in Schleswig-Holstein an. Mit 101 Metern gehört das Plaza Premium Timmendorfer Strand, ehemals Maritim Club Hotel, ebenfalls zu den bundesweit höchsten Hotels. Platz 4 ist das Rathaus in Kiel, Platz 3 das Maritim Hotel in Lübeck-Travemünde, Platz 2 ist der Lübecker Dom. Und welches Gebäude es mit rund 125 Metern auf Platz 1 geschafft hat, lest ihr auf saz.de. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich beim Joggen verletzt und trägt nun eine Augenklappe. Er nimmt es mit Humor und freut sich auf Memes. Und wir freuen uns auf eure Einsendungen an onlineredaktion@saz.de. Und wichtig, ihm gehe es gut und er sagt selbst, dass es schlimmer aussieht, als es ist. Schauen wir noch auf die kommenden Wochen.
Ausblick.
Künstler, Musiker, Autoren, Tänzer und Co. aus dem Kreis Pinneberg widmen sich 10 Tage lang den Themen Umwelt und Zukunft. Die Ausstellung in der Drostei in Pinneberg läuft vom 16. bis 24. September und ist während der Veranstaltung geöffnet, die in der Regel ab 11 Uhr bis in die Abendstunden andauern. Der Eintritt ist frei. 80 Künstler aus dem Kreis Pinneberg beteiligen sich an dem Event unter dem Motto »Und in mir wächst der Baum«. In dieser Woche findet außerdem noch das Norden-Festival in Schleswig statt. Bis zum 10. September läuft das nachhaltige Kulturfestival mit junger Kultur aus Nordeuropa auf den Schleswiger Königswiesen. Ab dem 18. September gibt es außerdem einen neuen Corona-Impfstoff. In Arztpraxen und Apotheken soll der Impfstoff erhältlich sein und ist auf die neue Corona-Variante angepasst. Und noch ein Sporttipp. Heute bestreitet das deutsche Basketballteam ihr Viertelfinale bei der WM. Um 10.45 Uhr geht es gegen Lettland um den Einzug ins Halbfinale. Das war's für heute. Habt ihr uns eigentlich schon euren Freunden empfohlen, dass die auch mal in diesen Podcast reinhören? Die nächste Folge hört ihr morgen am Mittwoch, den 6. September um 5.30 Uhr. Alle Themen findet ihr wie immer auf saz.de zum Nachlesen und kostenlos anhören. Geht dafür einfach auf saz.de/newspodcast. Habt einen guten Start in den Tag.